Am Telefon begrüße ich Tobias Müller, unseren Korrespondenten für die Niederlande und auch Belgien und Luxemburg, also Benelux. Tag Tobi.
Hi Michael, hallo.
Jetzt sind die Wahlen schon bald 2 Wochen hinter uns zum Europäischen Parlament. Auf den ersten Blick ist die stärkste beinahe geworden, die Fraktionen oder die Parteien, das Wahlbündnis aus Grünen und Sozialdemokraten in den Niederlanden. Ist das schon eine Reaktion auf die schleppende Regierungsbildung in den Niederlanden?
Nein, kann man so auf gar keinen Fall sehen, denn Es ist nicht so, dass ein großen Stimmenzuwachs oder anteilig Prozentzuwachs bei Rot-Grün bei dem Bündnis aus Sozialdemokraten und Grünen zu sehen ist. Die sind im Gegenteil eigentlich ziemlich stagniert und haben sogar eigentlich einen Sitz verloren gegenüber dem Abschneiden vor 5 Jahren. Und die PVV hat eigentlich ja sehr gut abgeschnitten. Sie hat 6 Sitze dazu gewonnen. Also die Partei, die so extrem wie keine andere gewonnen hat, ist tatsächlich auch wieder die rechtspopulistische Partei. Sie sind eben nicht die größte geworden und das liegt zum einen daran, dass eben PvdA und GrünLinks ein Bündnis formen. Das heißt, im Prinzip sind das die Ergebnisse von 2 Parteien. Mhm. Die größte Einzelpartei ist nach wie vor die PVV. Und der einzige Grund, dass sie nicht noch besser abgeschnitten hat, ist derjenige, dass 53% von den Leuten, die Wilders gewählt haben, nämlich vor einem halben Jahr bei den Parlamentswahlen, diesmal gar nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie Europa nicht wichtig finden. Und ein letzter kleiner Punkt, wenn man sagt, es wäre eine Protestwahl oder eine Art Denkzettel gegen zum Beispiel die schleppende Regierungsbildung in den Niederlanden, dann würde das ja ausgehen von enttäuschten Wählerinnen und Wählern der PVV, also der Rechtspopulistin. Und wenn die enttäuscht sind darüber, dass diese Regierungsbildung tatsächlich schleppend verläuft und sehr unruhig und sehr unharmonisch, dann würden sie das im Endeffekt aber eigentlich den anderen Parteien anlasten, also den anderen Koalitionsparteien und nicht der PVV selber.
Hat denn die VVD, also die Volkspartei für Freiheit und Demokratie, die ja in dieser Regierung mitsitzt, Stimmen verloren?
Dafür ist die Wahl ehrlich gesagt zu lang. Ich bilde mir ein, dass die gleich geblieben sind. Die Wahl ist zu lange her, als dass ich noch weiß.
Also irgendwie müssen ja die Sitze gewandert sein, wenn du sagst, die PVV hat zugenommen in der Sitzanzahl. Dann muss ja irgendwo was weggebrochen sein. Ich sehe, dass früher die CDA und diese NSC und die Buhr-Bewegung, dass die allesamt in der EVP drin sind. Genau. Und dass diese, die ja mit Wilders auch diese Regierung jetzt bilden, also da muss ja irgendwo was gewandert sein zwischen diesen Bündnissen. Oder ist das alles zu Lasten der Demokraten 66 gegangen?
Es kann eigentlich nicht sein, dass Leute von D66 zu PVP gehen. Das ist komplett ausgeschlossen, weil es gibt irgendwie keine Partei, die weiter von PVV entfernt ist als D66, und umgekehrt ist D66 auch der Lieblingsfeind von allen Rechtspopulistinnen. Das heißt, no way, das ist mit Sicherheit nicht geschehen. Ich habe, wie gesagt, leider die Bewegungen von PVD nicht mehr im Kopf, so ist es jetzt auch zu lange her. Ja. Was aber möglich ist, zum Beispiel, man kann Forum für Demokratie hat keinen Sitz mehr bekommen. Und ich bilde mir ein, dass die letztes Mal noch mit vielleicht 1 oder 2 Sitzen drin waren. Das ist eine Alt-Right-Partei, die noch härter ist als die PVV. Mein erster Tipp wäre, dass daher Leute kommen.
Also, dass da der Zug hin zur stärksten Fraktion hingeht.
Ja,
also.
Aber da müsste man sich tatsächlich
Mal vor Augen führen. Gut, wir wollen ja auch keine in dem Sinne richtige Wahlanalyse machen, sondern wir wollten ja im Prinzip nur gucken, hat sich eigentlich im Prinzip etwas ausgewirkt? Nein, sagst du, die PVV ist da eher stabil geblieben oder hat zugenommen und der Rest ist ungefähr die Sogwirkungen bleiben da gleich.
Wenn ich kurz noch was anmerken kann, einen Satz, Michael, es gibt ja als Barometer nicht nur die Europawahl, wenn man die so sehen möchte, und in vielen Mitgliedstaaten ist es ja auch so gewesen, dass es eine Art Abstimmung oder Midterms-mäßige Wahlen waren, sondern auch so die Sonntagsfrage, wie man das im deutschen Kontext immer nennt. Das heißt, die normalen Umfragen, die im wöchentlichen Abstand hier auch vorgenommen werden. Und da haben eigentlich die meisten der Regierungsparteien durchaus verloren, also der kommenden 4 Regierungsparteien. Nur die PVV hat eigentlich die ganze Zeit zugelegt. Das heißt, in diesen Sonntagsumfragen sind sie eigentlich noch stärker als die 37 Sitze, die sie jetzt sowieso schon haben.
Mhm. Das heißt, sie werden also am 2. Juli eine Regierung bilden und die Regierung scheint angesichts der Verluste und der anderen Koalitionspartner eher auf Geert Wilders zwar zuzulaufen, er darf zwar nicht der Regierungschef werden, aber die Politik wird er bestimmen, auch in Europa und von daher in der Fraktion Idee auch die Selbstauflösung der EU mit vorantreiben können.
Inwieweit das in Europa zu machen ist, das muss man tatsächlich sehen. Es gab ja vor einigen Wochen, 3 Wochen, wenn ich richtig gezählt habe, 3, 4 Wochen wahrscheinlich schon, gab es Mitte Mai rum den Koalitionsvertrag, der unter großem Tamtam und Teil der großen PFF-Show hier, die ja seit Wochen andauert, seit Monaten eigentlich, wurde dieser Koalitionsvertrag präsentiert und da gibt es diverse Punkte, die sich eigentlich sehr mit europäischen Gepflogenheiten beißen. Mhm. Und zwar immer dort, wo zum Beispiel die Niederlande ein Opt-out, also eine Option auf Ausnahmeregelungen von europäischer Gesetzgebung den Leuten in Aussicht stellen. Naja, und das ist alles dann so formuliert, dass man in Brüssel alles dafür tun wird und alles daran setzen wird, um das zu erreichen. Das ist eine sehr deutliche Klientelpolitik, natürlich zum Beispiel in Richtung der Agrarwirtschaft, so der Landwirtschaft, was zum Beispiel die Boer-Bürger-Bewegung, die hervorging aus der Bauernprotestbewegung. Das sind alles Gesten, die sie in Richtung ihres Elektorats und ihres Klientels macht. Das ist sehr durchsichtig und was davon durchzusetzen ist in Brüssel, das muss ich zeigen. Das heißt, inwieweit sie wirklich in Brüssel viel bestimmen. Vielleicht wird es vor allem eher konfliktuös zugehen und das auch auf nationaler Ebene in den Niederlanden sich dann niederschlagen im Diskurs.
Mhm. Werfen wir jetzt an dieser Stelle mal vielleicht noch, wenn wir jetzt schon über diese wahlpolitischen Aussagen gehen. In den Niederlanden hat es eine klare Bewegung gegeben gegen die Agrarpolitik der Europäischen Union. In Belgien, sollte jetzt die Überleitung sein zu Belgien, das 22 Sitze abgibt, scheint alles beim Alten geblieben zu sein und nicht so richtige große Verschiebungen sind. Auch da sind in der ID, also der rechtsäußersten Partei, sind die flämischen Parteien, Flams Blank heißen sie, glaube ich, sind vorhanden. Und die anderen, wie siehst du das da in Belgien?
In Belgien ist der Flams Blank, also das ist quasi das Äquivalent zur Wilders-Partei, wobei die geschichtlich natürlich anders sind und von der Entstehung, aber das sparen wir uns jetzt. Also die sind im Spektrum vielleicht mit der Wilders-Partei und der AfD, die bis jetzt vor kurzem auch in der ID-Fraktion war in Europa, zu vergleichen. Und die haben entsprechend auch eine antieuropäische Agenda, das ist klar. Wobei der Bezug auf Europa in Belgien gelegentlich ein bisschen anders läuft. Aber du kannst den Vlaams Belang eigentlich damit vergleichen. Dann hast du eine andere Partei, das ist eigentlich die Wahlsiegerin, die große Wahlsiegerin. In Flandern ist eine andere flämisch-nationalistische Partei, die heißt NVA, die Neu-Flämische Allianz. Die ist so rechtskonservativ, aber bürgerlich. Die will auch ein unabhängiges Flandern, genau wie der Flams Belang, aber nicht so radikal. Europäisch stehen die eher im Lager von ECR. Und das sind eigentlich die beiden großen Kräfte im niederländischsprachigen Belgien, also im Norden des Landes, so, was man gemeinhin so Flandern nennt, so. Und im frankophonen Teil gibt es eigentlich diese Anti-Europa-Kräfte nicht so, sondern wer gewonnen hat dort, das sind die der liberale Partei, Mouvement Réformateur heißt der. Und der gehört natürlich zur Renew-Gruppe, also ist wie ein bisschen vielleicht die FDP des frankophonen Belgiens, kann man sagen, die jetzt eigentlich im frankophonen Belgien den Sozialisten den Rang abgelaufen haben. Der Parti Socialist hat deutlich verloren. Normalerweise gewinnen die immer im frankophonen Belgien und jetzt gibt es dort eine Bewegung auch eher in so eine liberal-rechte oder Zentrum-Recht, sagt man dann gerne dazu, Bewegung, ohne allerdings, dass das dort sehr antieuropäisch wird. Also sowohl Mouvement Réformateur, die liberale Partei, die gewonnen haben, als Parti Socialist sind auf jeden Fall klar für Europa.
Mhm. Ja, die Sozialdemokraten sind auf 4 Sitze runtergegangen und damit gleich groß wie Renew Europa, also die Liberalen. Die Linke hat auch noch 2 Sitze und dann haben wir es dann so ungefähr. Die Grünen kommen noch auch auf 2 Sitze dazu. Also insgesamt kann man sagen, ja, also es ähnelt sehr alles den nationalen Wahlen irgendwie. Kann man das oder ist das mit kleinen Verschiebungen innerhalb der großen, größeren Blöcke hin zu dem mehr auf der einen Seite konservativ, mehr konservativeren und auf der anderen Seite mehr zu den ganz Rechtsaußen?
Ja, durchaus. Also ich meine, Belgien ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, weil ja zum Beispiel es gab ein unerwartetes Ergebnis eigentlich bei den Parlamentswahlen in Belgien, die ja zeitgleich ausfielen, zeitgleich stattfanden. Und da hat eben diese weniger radikale Partei NVA gegen Vlaams Belang sich sehr unerwartet durchgesetzt. Und naja, das zeigt ja eigentlich auch so die, oder man kann das zum Beispiel im Bezug setzen zum europäischen Ergebnis, dass eigentlich diese ECR-Fraktion, also die Konservativen und Reformer im EU-Parlament, eigentlich gerade eine große Schlüsselrolle haben, ne? Die auch tatsächlich an dem Punkt sitzen, dass sowohl die Europäische Volkspartei, also die Konservativen, fragen, machen wir die Tür auf gegenüber dieser Fraktion, und sie können aber auch sich verbünden mit der rechtsextremen ID-Fraktion, als eine große, starke Rechtsaußenfraktion. Also insofern hat das belgische Ergebnis da durchaus auch eine, kann man in einem größeren Rahmen sehen und spricht von einer größeren Tendenz.
Mhm. Das heißt, es ist auch zu erwarten, dass was in Frankreich passieren wird, wird wahrscheinlich sich wiederholen, was bei der Europawahl passiert ist. Oder sehe ich das? Ist das ein falscher Indikator? Es sind die der eigenen Wahrnehmung.
Mhm.
Gut. Beide Länder, würde ich praktisch irgendwie sagen, oder liege ich da auch wieder falsch, sind so ein bisschen so ein Vorreiter. Also wir haben ja diese Entwicklungen in ganz Europa. Wir haben es in Frankreich, wo wir mit dem Auf und Ab von Front National zu Rassemble National, oder in Italien, wo sich verstetigt bestimmte Mentalitäten im Wahlverhalten bei nationalen wie europäischen Wahlen. Ist dieses jetzt irgendwo, zeichnen sich da irgendwo Brüche ab, die Notwendigkeit, dass Will das alleine es nicht schafft, war ja klar, aber die Stiefelhalterfunktion jetzt von den FVD und neu gegründeten NSC, haben die da Bruchlinien noch, die das nicht auf Dauer stellen?
Ich würde zunächst mal sagen, dass du fragst ja gerade nach einer Vorbild- oder Vorläuferfunktion.
Ja.
Und da ist man bei den Niederlanden auf jeden Fall an so einem Punkt, wo man sieht, es wird jetzt tatsächlich passieren, dass eine solche Partei in einer Regierung nicht nur Verantwortung ist, sondern als Seniorpartnerin, ne? Als wirklich die Partei, die, wie man hier sagt, so die Bettwäsche austeilt und sagt, wo es lang geht, die mit Abstand größte Koalitionspartei sind. Und das ist durchaus ja eine neue Kräfteverhältnisse auch, ne? Die mit Sicherheit Signalwirkung hat. Schau, wir haben zum Beispiel im September, irgendwann gibt es Nationalratswahlen in Österreich. FPÖ liegt sehr, sehr, sehr weit vorne. Man hat die FPÖ zum Beispiel aber inzwischen bislang auch so eher als Juniorpartnerin der ÖVP wahrgenommen, wenn die sich dann herabließ, dazu mit ihr zu koalieren. Die Verhältnisse die stellen sich aber jetzt um. Und zwar insofern, in die Richtung, dass solche Parteien, die mit Abstand größten Parteien des Spektrums, die mit Abstand stärksten politischen Kräfte eines Landes werden können und insofern tatsächlich auch durch diese Brandmauer durchbrechen. Und das ist natürlich mit großer Sicherheit auch aus einer deutschen Perspektive entscheidend, wo sich in sehr, sehr schnellem Tempo eine ähnliche Entwicklung vollzieht. Belgien würde ich davon ein bisschen rausnehmen, denn Belgien ist sehr komplex und ein Sonderfall. Und es ist nicht jetzt so weit gekommen, dass der Vlaams Belang dort groß abgeräumt hat, sondern sie waren schwächer als erwartet. Aber die Niederlande hat auf jeden Fall insofern eine große potenzielle Vorbildfunktion. Und ich würde auch dahingehend sagen, dass es ja dieses sehr interessante, wenn es nicht so schlimm wäre, Experiment gibt, dass eine Partei eigentlich an der Macht ist, aber nicht selbst den Premierminister stellt, sondern jemand von außen rekrutiert, der quasi mit seiner teils auch von außen rekrutierten Truppe diese Politik ausführen soll. Das ist auch durchaus ein Beispiel, dass man sich in Europa mit großen